Das Motto für diese Jugendbibeltage lautet: Christus ist mein Leben. Und wahrscheinlich habt ihr auch selber bemerkt, dass es hier ja eigentlich zwei Seiten gibt. Zum einen wurde uns schon durch die vergangenen Stunden gezeigt, dass Christus ist das Leben. Und dann ist in diesem Motto die Frage: Ist Jesus Christus mein Leben? Das geht ja viel, viel weiter, ja? Jesus Christus ist das Leben, aber habe ich persönlich das Leben noch angenommen? Und ich habe für heute Morgen den Auftrag vom Herrn, euch etwas weiterzuführen und die Vogelperspektive uns auch zu zeigen, dass es ganz, ganz wichtig ist, natürlich auf die persönliche Beziehung zu Gott, aber wir wollen heute eben die Vogelperspektive auch einnehmen und schauen, Gott liegt es ja nicht nur am Herzen, dass wir ja gläubig werden, sondern er hat ja Pläne mit uns persönlich. Und darum habe ich das Thema für heute Morgen auch überschrieben: Leben für das Reich Gottes. Und wir haben hier wiederum das Wort Leben und dann das Reich Gottes. Das wollen wir zuerst auch betrachten. Und eigentlich in dem Hauptteil will ich so sagen, uns Gedanken machen, was bedeutet es, für das Reich Gottes zu leben. Nun, was ist das Reich Gottes? Wir denken sofort wahrscheinlich an eine Weltkarte, wo wir ja, es erkennen, ja, das sind die einzelnen Reiche, die einzelnen Länder, die man so hat. Wo sind eigentlich die Grenzen des Reiches Gottes? Als sich da Jesus vor seiner Kreuzigung auf Pilatus verantworten musste, dann hat ja Pilatus ihm die Frage gestellt: Bist du wirklich der König der Juden? Und da hat dann Jesus dann folgendermaßen auch geantwortet: Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden kämpfen, damit ich den Juden nicht übergeben würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Also das erste Merkmal: Das Reich Gottes hat nichts mit geografischen Grenzen auch zu tun. Ein weiteres Merkmal wird uns in Lukas 17 auch gegeben. Lukas 17, Verse 20 und 21. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird auch nicht sagen, sieh hier oder sieh dort, denn seht, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Das ist das nächste Merkmal. Das Reich Gottes ist nicht sichtbar, sondern das Reich Gottes beginnt in unserem Herzen. Und ich habe eine kleine Animation mitgebracht, die ich jetzt abspielen auch möchte. Vielleicht ganz kurz auch hier, dass ihr seht, auf der linken Seite, da laufen die Jahreszahlen und links unten, so, jetzt sieht man das besser, perfekt. Da sieht man einfach, wie sich die einzelnen Religionen auch sich ausgebreitet haben. Wir fangen mal an. Ja, Es veranschaulicht uns im Prinzip, wo die einzelnen Religionen, wie soll ich sagen, Fuß gefasst haben, wo das Ganze auch verkündigt wurde. Aber die Frage ist, dieser helle Bereich, der für den christlichen Glauben steht, sind wirklich alle Menschen, die da leben, wirklich Nachfolger und Jünger Jesu? Müssen wir sagen, eindeutig nein. Das hat Eugen schon am Samstag auch betont, wenn wir nur, ich sag mal, an unser Land auch denken, wie weit wir auch hier ja abgefallen sind, wie keine Gottesfurcht im Land auch ist. Aber es zeigt uns einfach, wie der Gedanke Gottes ist, ja? Wie das Ganze sich auch ausbreiten soll. Ich habe für heute jetzt keine Präsentation vorbereitet, das heißt, ihr könnt gerne mitschreiben, ja, die einzelnen Bibelstellen, dass ihr das Ganze auch nachvollziehen könnt. Also das ist der große Plan Gottes, dass die ganze Welt erfüllt werden soll von dem Evangelium. Und jetzt wollen wir einfach eintauchen und uns fragen, das Reich Gottes, welche Merkmale gibt es auch dazu? Und wir können sagen, wie in jedem Reich, so gibt es auch im Reich Gottes eine Struktur, es gibt eine Organisation, können wir auch so sagen. Und da ist zum einen, da ist Jesus Christus, er ist das Haupt auch dessen. Epheser 1, Vers 10, damit der Heilsplan in der Erfüllung der Zeiten ausgeführt wird, in Christus als dem Haupt alles zusammenzufassen, was im Himmel und was auf der Erde ist, in ihm. Epheser 1, Vers 10. In ähnlichen Gedanken Kolosser 1, Vers 18. Er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allen Dingen den Vorrang hat. Jesus Christus, er ist das Haupt. Und ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte, wo die Jünger auch untereinander gestritten haben, wer der Größte ist. Und dann gibt es auch einige andere Situationen. Und dann wird uns in Matthäus 23, Vers 8 Folgendes gesagt. Da sagt dann Jesus, aber ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister Christus, ihr aber seid alle Brüder. Also die Hierarchie, will ich so sagen, im Reich Gottes, die ist ganz, ganz flach. Wir haben das Haupt, Jesus Christus, und dann haben wir die Jünger, die Nachfolger, und die stehen alle auf der gleichen Stufe. Habe ich das richtig gesagt? Und er sagt, nö, das kann ja nicht sein. Ist es nicht so, dass es ja irgendwo Bischöfe gibt und dann gibt es noch einen, der für ein größeres Gebiet zuständig ist und über dem gibt es noch jemand? Davon lehrt aber nichts das Wort Gottes. Sondern es ist wirklich so, alle stehen auf der gleichen Stufe, alle sind Brüder und Schwestern. Und jetzt möchte ich ein Aber sagen, weil Gott ja Gaben möchte, geben auch seinen Jüngern. Und jeder wirkt im Prinzip gemäß auch seiner Gabe. Und darum ist es ganz natürlich, ja, dass wenn wir zum Beispiel im Chor auch singen, da gibt der Chorleiter im Prinzip die Ansage, wie es gemacht werden soll, wie es gesungen werden soll. So, und wenn jemand, ich sag mal, vielleicht Ältester ist in der Gemeinde oder Jugendleiter und der singt im Chor, dann ordnet er sich selbstverständlich unter in dieser Aufgabe auch dem Chorleiter. Und andersherum ist es auch ganz selbstverständlich, ja, wenn gewisse Entscheidungen zu treffen auch sind, dass hier auch diese gegenseitige Unterordnung auch da ist. Aber wir stehen alle in dem Sinne auf einer Stufe. Da gibt es keine Hierarchie. Wie jedes Reich, so hat auch das Reich Gottes eine Verfassung. Und diese Verfassung, wir könnten so eigentlich grob hier zusammenfassen, wir wollen ja alle Menschen in Anbetracht ziehen. Jesus Christus ist ja für alle Menschen gekommen auf dieser Erde und darum lehrt uns das Wort Gottes, es gibt nur einen lebendigen Gott. Es gibt nicht mehrere Götter, sondern es gibt nur einen Gott. Jesaja 44, Vers 6. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr Zebaoth. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Einen lebendigen Gott und dieser Gott, der hat einen Plan mit uns. Und zwar, in Jesus Christus hat er uns ja das Evangelium auch gebracht. Und ich möchte ganz kurz nur zusammenfassen. Zum einen bedeutet es ja für die Menschen, weil wir in Sünde gefallen sind, so sagt uns Jesaja 59, Vers 2, dass jeder Mensch ist aufgrund seiner Sünde von Gott getrennt. Auf der anderen Seite, Gott liebt jeden Menschen, Johannes 3, Vers 16, Jesus als der Sohn Gottes, er starb, um eben den Menschen mit Gott auch zu versöhnen, und zwar stellvertretend für unsere Sünden. Da können wir Römer 5, Vers 8 aufschreiben. Und meine Lieben, es gibt keinen anderen Weg. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Es ist nur ein Name uns gegeben, in dem wir sollen selig werden, und das ist der Name Jesus Christus. Das heißt nicht, dass wir aus eigenen Werken gerecht werden können, sondern allein auch durch Gnade. Epheser 2, die Verse 8 bis 9. Und jetzt ist es so, der Mensch erhört das Ganze und er muss die Entscheidung treffen. Und jeder, der umkehrt, jeder, der seine Sünden bekennt und Jesus aufnimmt im Glauben in seinem Herzen, der wird gerettet auch werden. In Johannes 3 wird es uns in den Versen 5 bis 7 folgendermaßen auch beschrieben. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, sagte Jesus, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und das ist wirklich auch so ein Schlüsselvers, die Wiedergeburt. Meine Lieben, es reicht nicht aus, nur die Sünden zu bekennen. Ich kenne Fälle, wo Menschen wirklich die Sünden bekannt haben, aber sie waren nicht bereit, die Sünden zu lassen und darum sind sie nicht durchgedrungen auch zum Leben. Und darum sind sie auch nicht eine Neugeburt, ein Kind Gottes auch geworden. Meine Lieben, hier ist etwas ganz Wichtiges, was der Herr Jesus selber gesagt, Matthäus 4, Vers 17. Er sagt so, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Matthäus 4, Vers 17. Das Bekennen der Sünden reicht nicht aus, sondern es muss wirklich eine aufrichtige Reue da sein, eine Buße, dass ich mich als sündigen Menschen sehe im Vergleich zu dem heiligen Gott. Und erst wenn wir wirklich aufrichtig bereit sind, Sünde zu bekennen, Sünde zu lassen, und Gott sieht das aufrichtige Herz, dann wird er auch neues Leben auch geben. Das ist so ganz kurz zusammengefasst, das Evangelium. Aber wisst ihr, in der Verfassung des Reiches Gottes steht noch mehr. Jeder, der zum Glauben hindurchgedrungen ist, ein Jünger geworden ist, da kann er nicht jetzt die Hände in den Schoß legen, wie man so sagt, sondern Gott hat einen Plan für uns. Und zwar, wir haben einen Auftrag. Und da möchte ich einmal, der Auftrag, der ergeht im Prinzip nach innen und einmal auch nach außen. Was meine ich damit? Nach innen ist der Auftrag wie folgt. Finden wir in Epheser 4, die Verse 11 bis 12. Epheser 4, Verse 11 bis 12. Und er hat einige zu Aposteln gesetzt, einige zu Propheten, einige zu Evangelisten, einige zu Hirten und Lehrern, damit die Heiligen zum Werk des Dienstes zugerüstet werden, zur Erbauung des Leibes Christi. Das heißt, Gott gibt unterschiedliche Gaben in dem Reich Gottes, damit die Heiligen, das heißt die Nachfolger, die Jünger, zugerüstet werden sollen zu einem Dienst. Kolosser 1, Verse 7 bis 12, beschreibt Apostel Paulus auch sehr schön, wollen wir gemeinsam jetzt lesen. Kolosser 1, ab Vers 7, wie ihr auch von Epaphras, unserem geliebten Mitarbeiter, der ein treuer Diener Christi für euch ist, gelernt habt und der uns von eurer Liebe im Geist berichtet hat. Deshalb hören wir auch nicht auf von dem Tag an, als wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten. Und jetzt kommt eigentlich dieser Auftrag auch nach innen, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlichen Einsicht, damit ihr des Herrn würdig lebt, ihm in jeder Hinsicht gefällt und Frucht bringt in jedem guten Werk und zunehmt in der Erkenntnis Gottes und gestärkt werdet mit aller Kraft nach seiner herrlichen Macht zu aller Geduld und Langmut mit Freuden und dem Vater Dank, der uns befähigt hat, zum Erbteil der Heiligen im Licht. Also wir können diesen Auftrag nach innen wie folgt zusammenfassen, dass Gott Gaben gibt in seinem Reich, seinen Kindern, damit eine gegenseitige Erbauung stattfindet. Dass diejenigen, die zum Glauben durchdringen, damit sie gefestigt, gestärkt werden, und damit sie, wie wir das auch in dem Epheserbrief gelesen haben, dass sie zugerüstet werden auch zu dem Dienst. Da kommen wir etwas später auch nochmal ausführlicher auch dazu. So, und jetzt ist aber auch an uns, die wir in die Nachfolge getreten sind, ein Auftrag auch nach außen. Und das ist ja der Missionsbefehl, den wir an zwei Stellen auch finden. Ich möchte jetzt aus Markus 16 lesen, ansonsten haben wir Matthäus 28, Markus 16, Verse 15 und 16. Und er sprach zu ihnen, das heißt zu seinen Jüngern, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Also ganz klar, für diejenigen, die zum Glauben gekommen sind, sie sollen hingehen und sie sollen die frohe Botschaft weiter verkündigen. Und wir können sehen, wie Jesus selber das Ganze angewandt hat. Das lesen wir in Matthäus 4, Verse 18 bis 20. Wie er seine Jünger eben berufen hat, auch zur Nachfolge. Wie hat es Jesus gemacht? Als nun Jesus am Galiläischen See entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, sein Bruder, die warfen ihre Netze in den See, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen, folgt mir, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort verließen sie ihre Netze und folgten ihm. Sehr interessant, ja? Jesus spricht zwei Fischer an und benutzt so ein Wortspiel und sagt, okay, ihr habt bisher Fische gefangen und jetzt sollt ihr aber Menschenfischer werden. Wenn man Fische fangen möchte, was muss man da machen? Man muss rausgehen aus dem Haus, aus der Wohnung und sich eben zu dem Fluss, zu dem See aufmachen. Man muss die Angel reinwerfen. Dann kann man tatsächlich auch Fische fangen. Was bedeutet das für uns im Glauben? Herzlichen Dank. Es reicht nicht nur aus, dass wir darüber, ich sag mal, nur sprechen, dass wir das irgendwie wollen, sondern wir müssen es tatsächlich auch machen. Das heißt, wir müssen rausgehen und die Fische dort fangen, wo sie sich aufhalten. Ja, das heißt, wenn wir Menschen erreichen wollen, dann müssen wir zu ihnen auch rausgehen. So, das ist auch hier so ganz kurz der Auftrag, den der Herr Jesus auch in seiner Verfassung sozusagen in seinem Wort uns gegeben hat. Der Auftrag nach innen, der Auftrag auch nach außen. Und jetzt kommen wir zu dem Hauptpunkt, Leben für das Reich Gottes. Ich glaube, die meisten singen sehr, sehr gern von euch das Jugendlied, ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Ich möchte euch einfach mal den Chor vorlesen. Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Ein Leben gegeben für das, was wirklich zählt. Ausrufezeichen. Ein Leben für Gott, für ihn allein. Das soll mein Leben sein. Ein Leben für Gott, für ihn allein. Das soll mein Leben sein. Und dann kommen ja die beiden Verse, die wir singen. Und da heißt es bei beiden zum Schluss diese Bitte, dieses Gebet, gebrauche mich in dieser Welt. Und mir war es wiederum so, wir singen solche wunderbare Lieder. Die Frage ist es für mich, für euch persönlich eine Theorie oder ist es tatsächlich Praxis? Was bedeutet es eigentlich, wenn wir singen, ein Leben gegeben für den Herrn der Welt? Ist hier gemeint, okay, ich habe mich jetzt bekehrt, bin ein Jünger geworden oder meint es etwas mehr hier? Lasst uns mal drei Schriftstellen lesen. 2. Korinther 5, Vers 15. 2. Korinther 5, Vers 15. Und er, das heißt Christum, ist darum für alle gestorben, damit die Lebenden nicht mehr sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Also Jesus Christus ist darum für alle gestorben, damit die Lebenden, damit die Nachfolger Jesu, damit die Jünger Jesu nicht mehr sich selbst leben. Und ihr könnt euch immer selber reflektieren, wie schaut es bei euch im Leben aus? Zweite Schriftstelle, Galater 5, Vers 24. Die aber Christus angehören, die haben ihr natürliches Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. die aber Christus angehören, die haben alle Begierden, alle Leidenschaften gekreuzigt. Sprich, da stehe nicht ich persönlich jetzt im Mittelpunkt, nicht meine Wünsche, nicht meine Idee, nicht die Verwirklichung meines Lebens, sondern man hat sich gekreuzigt. Und dann die dritte Stelle, Römer 6, Vers 13. Auch gebt eure Glieder nicht der Sünde hin zu Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin, als solche, die aus den Toten lebendig geworden sind. Also eine absolute Aufforderung, gebt eure Glieder nicht hin zur Sünde, zur Ungerechtigkeit, sondern, ja, genau das Gegenteil, gebt euch selbst Gott hin. Und das ist der Punkt, was wir sagen, das ist diese Übergabe, das ist die Weihe unseres Lebens an Gott. Und meine Lieben, das geht viel, viel weiter, als nur zu sagen, ich bin bekehrt und ich habe jetzt den Heiligen Geist. Ich weiß nicht, ich nehme an, dass einige von euch das schon erlebt haben, diese Übergabe. Ich kann es nur von meiner Seite auch sagen, es ist ein großer Unterschied, wenn du in die Nachfolge trittst. Du bist so froh, so dankbar, dass Gott dir deine Sünden vergeben hat. Dein Verhältnis ist in Ordnung, du hast Frieden in der Seele und du versuchst auch Gott zu dienen nach der Erkenntnis, die Gott dir so nach und nach auch gibt. Aber meine Lieben, es ist etwas ganz, ganz anderes, wenn Gott dich an den Punkt führt, wo du sagst, okay, ich sehe deinen Plan, Gott, und wenn du mich gebrauchen möchtest, dann gebe ich mein Leben hin dafür. Diese Weihe, diese Übergabe, dass Gott jetzt mein persönliches Leben planen kann, dass er mich nehmen kann und sagen, mach jetzt das oder geh dorthin. Das ist etwas ganz, ganz anderes, ja, wie sich selber zu verwirklichen, sein Leben auch im Griff, wie soll ich sagen, persönlich auch zu haben. Ich möchte ein Bild euch weitergeben. Wenn wir mit dem Auto unterwegs sind und ihr seid der Fahrer, so ihr sitzt am Steuer und wir sagen, ja, wenn Jesus Christus an die Herzenstür anklopft, dann sollen wir die Herzenstür aufmachen. Und ihr macht so die Beifahrertür auf und sagt, Herr Jesus, komm herein. Komm herein, setz dich hin, ich will Gemeinschaft mit dir haben. Und ihr freut euch, und der Herr Jesus, er nimmt auch gerne diesen Platz ein. Er sagt, ich freue mich, ich habe mein Leben für dich hingegeben und ich freue mich, dass du es erkannt hast und dass du Gemeinschaft mit mir haben möchtest. Und dann seid ihr aber unterwegs in diesem Auto und ihr lenkt aber das Auto natürlich selber, wo ihr denkt, wo es lang geht. Und Jesus, er sitzt auf der Seite und er gibt euch gewisse Hinweise. Also wenn du bestehen möchtest in deinem Leben, ja, was gut für dich ist, du solltest hier rechts abbiegen. Und manchmal sind wir so auf einem Ohr oder auf beiden Ohren so richtig taub, ja, hörend es nicht, überhörend das Ganze. Und fahren einfach weiter, wie wir es für richtig halten. Und er mahnt uns nochmal und nochmal. Er möchte, dass wir verstehen, ja, wie er uns führen möchte. Aber schlussendlich ist es etwas ganz, ganz anderes, um nochmal bei diesem Bild zu bleiben, wenn wir das Lenkrad jetzt aus der Hand geben und sagen, Herr Jesus, setzt du dich jetzt ans Lenkrad und ich setze mich auf den Beifahrersitz. Und dann fährt eben der Herr Jesus das Auto, das heißt, unser Leben, und er darf dann lenken. Wie bei jedem Bild, es hängt natürlich, ja? Ich denke, ihr versteht, was ich aber damit ausdrücken möchte. Auch wenn wir uns Gott übergeben haben, so haben wir trotzdem unseren freien Willen. Wir sind keine Marionetten, die fremdgesteuert sind. Wir sind Menschen mit Gefühlen, mit unserem Willen. Aber es ist etwas ganz, ganz anderes, wenn ich mich persönlich Gott übergeben habe, dann habe ich einen Bund auch damit Gott geschlossen. Meine Lieben, das ist genau das, wo ich heute sprechen möchte. Leben für das Reich Gottes. Und ich möchte jetzt euch die Frage stellen und wäre so dankbar, wenn ihr jetzt auch mitarbeitet. Wie können wir beschreiben eine Person, die ja, für eine Sache brennt, die von einer Sache völlig überzeugt ist? Wie können wir das mit anderen Worten beschreiben? Was wird euch da einfallen? Ja, genau, das ist schon die Folge, ja, sehr gut.
Fanatisch.
Entschuldigung?
Fanatisch.
Fanatisch, okay. Okay, also eine Person, die völlig überzeugt ist von einer Sache, wie kann man es noch beschreiben?
Begeistert oder leidenschaftlich?
Begeistert, leidenschaftlich, danke, Tobias. Was noch?
Feuer und Flamme.
Feuer und Flamme, jawohl. Was noch? Ja, Aufopferung. Ja. Hat noch jemand? Ja, die Person ist engagiert. Absolut. Also, wir können sagen, die Person hat sich völlig mit der Sache identifiziert. Ja? Das ist nicht nur so, dass sie irgendwie sagt, ja, finde ich eigentlich ganz gut so, aber wenn ich persönlich das machen muss, ne, eigentlich nicht so. Ne? Sondern die Person hat sich völlig identifiziert damit. Die ist Feuer und Flamme. Man kann auch so sagen, sie lebt für diese Idee. Sie geht voll und ganz auch darin auch auf. Und um den Gedanken zu beschreiben, das bedeutet ja, Max hat gesagt, dass wir aufopfernd, ja, leben. Das bedeutet ja, dass wir nicht nur jetzt erfreuen uns der Jüngerschaft, sondern Gott hat den Auftrag für uns. Und ich habe mal eine Biografie von Johannes Busch gelesen. Das ist der Bruder von Wilhelm Busch, war ein bekannter Pastor auch. Und Wilhelm hat von seinem Bruder Johannes auch die Biografie verfasst. Sie waren beide in der Jugendarbeit tätig bei dem CVJM. Und der Johannes, der hat drei Grundsätze in seiner Arbeit gehabt. Sein erster Gedanke war, weil er eben unter jungen Männern auch gearbeitet hat, wie erreiche ich junge Menschen? Das war seine erste Frage. Wie erreiche ich diese Menschen? Der zweite Punkt, wie kann ich diese Menschen, die ich jetzt erreicht habe, zu Christus führen? Und der dritte Punkt, wie kann ich diese Menschen, die Jesus im Glauben angenommen haben, zum Dienst bringen? Merkt ihr den Zusammenhang? Man muss Menschen finden, suchen, finden, dann zu Jesus bringen. Und diejenigen, die in Christus sind, die sollen dazu gebracht werden, dass sie Dienste übernehmen. Und die Person natürlich, die jetzt zu Christus gekommen ist, die selber schon Dienste tut, was macht sie dann? Sie macht genau das Gleiche wieder. Sie sucht Leute, sie bringt sie zu Jesus und bringt ihnen wieder bei, wie man dienen muss. Und wisst ihr, das potenziert sich so, ja? Und es breitet sich aus, wie wir das in dem Animationsvideo auch gesehen haben. Das ist der eigentliche Sinn der Jüngerschaft. Und nicht, dass wir sagen, ja, wir sind zum Glauben gekommen und dann kommen wir regelmäßig, ich sage vielleicht zur Jugendstunde, zu den Gottesdiensten und sagen, ich freue mich sehr, dass wir uns in der Jugend super verstehen. Ich freue mich auch darüber. Aber wisst ihr, das reicht nicht aus. Gott hat einen viel, viel größeren Plan auch für uns. Und wenn wir hier bei diesem dritten Punkt sind, wo Johannes Busch gesagt hat, wie bringe ich die Menschen zum Dienst, dann muss es, glaube ich, bei euch in den Ohren jetzt richtig klingen. Also jemandem zu dienen, wie kommt es in unserer Gesellschaft an? Ist es positiv assoziiert oder negativ? Was meint ihr? Absolut negativ, ja. Es wird mehr insofern assoziiert, ja, jemand irgendwie vielleicht behilflich zu sein, mithelfen, vielleicht auch ausgenutzt zu werden, ja. Man dient irgendwie dem anderen. Dienen wird mehr so mit niedrigen Tätigkeiten in Verbindung gebracht. Mensch, wenn ich studiert habe, ne, wenn ich etwas weiß, so, dann kann ich den anderen irgendwie Anweisungen geben und die sollen dann mir dienen vielleicht. Dienen ist etwas vielleicht für ungebildete Menschen. Vielleicht kommt es auch daher, dass ja, wir eben auch in Bildern ganz stark ja denken, ein Bild aus früheren Zeiten, wo eben ein Knecht, ein Sklave auch ja dem Herrn in gewisser Weise dienen auch musste. Aber meine Lieben, Jesus Christus hat uns keinen anderen Weg gezeigt als nur den Weg des Dienstes und das hat er uns persönlich vorgelebt. Markus 10, Vers 45. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Es gibt hier keine andere Alternative als nur den Weg auch des Dienstes. Und jetzt möchte ich mit euch wirklich praktisch auch werden. Was bedeutet es für euch, wenn ihr ja zum Glauben gekommen seid, Jesus Christus angenommen habt, wo könnt ihr überhaupt dienen? Und ich möchte hier das Bild jetzt einfach nehmen, die Gemeinde wird ja verglichen sehr stark auch mit einer Familie. Ja? Genauso wie ihr in der Familie, ich sag mal, kleine Dienste von klein auf, ja, angefangen habt zu übernehmen, das eine, das andere, dann vertraut man euch größere Sachen an und so wächst ihr in die Sachen auch hinein. Genau das Gleiche ist auch im Reich Gottes. Und wisst ihr, der Dienst, wenn wir auch in die Nachfolge getreten ist, der fängt tatsächlich in der Familie an, bei den nächsten Angehörigen, in erster Linie. Und dann können wir natürlich sagen, geht es auch weiter. Und ich bin so dankbar für euch, um jetzt mal so ganz praktisch auch Dinge zu nennen. Wir haben jetzt vor ein paar Wochen angefangen, im Gemeindehaus bei uns das Dach neu einzudecken. Und da sind immer wiederum junge Menschen von euch gekommen und haben auch hier mitgeholfen. Das heißt, alt und jung hat zusammen auch gearbeitet. Ganz praktisch bedeutet es, ihr kommt ja in einem Gemeindehaus zusammen, das Ganze muss auch gereinigt, das muss geputzt werden. Beteiligt euch ganz, ganz praktisch auch an diesen Arbeiten. Es werden gewisse Veranstaltungen durchgeführt, vielleicht die Arbeit mit Kindern, wird ein Kinderfest gemacht zum Beispiel, da könnt ihr euch genauso beteiligen. Unterstützen auch die anderen. Und dann natürlich besonders, wenn wir auch rausgehen und Menschen erreichen wollen. Ihr könnt Teil der Missionseinsätze doch sein. Ob ihr die Technik am Anfang bedient, ob ihr einfach mal mitlauft und schaut, okay, wie machen das die anderen? Wie sprechen sie die anderen an? Ihr könnt einfach dabei sein und könnt die Gespräche mit den Fremden auch verfolgen. Wie argumentieren Menschen in der Welt? Vielleicht gegen Gott. Welche Argumente kann man dann dagegen auch sagen? Ihr könnt euch wirklich bei diesen praktischen Diensten zu Anfang sehr, sehr gut auch beteiligen. Und dann möchte ich einen Punkt anführen, der wurde uns schon am Samstagmorgen ans Herz gelegt. Und zwar auch die Beobachtung, dass die Gottesdienste am Sonntag, sie werden von euch sehr oder werden sehr gut auch besucht. Die Jugendstunden auch. Aber wie schaut es eigentlich mit der Bibel- und Gebetsstunde aus? Wisst ihr, dieses Thema, was ich jetzt anspreche, das ist nicht nur ein Thema der Jugend, sondern ich beobachte, es ist ein Thema schon unserer Generation und das geht irgendwie ja, einfach auch weiter. Ich habe mal mit jemandem gesprochen und ich möchte so ganz praktisch jetzt dieses Thema mit euch bearbeiten. Da sagt mir die Person, weißt du, ja, ich komme nicht zur Bibelstunde, mir bringt es einfach nicht viel. Ich lese lieber persönlich die Bibeln und da habe ich viel, viel mehr davon. Sage ich also 100 Punkte. 100 Punkte für so eine Argumentation. Ja? Weil es ist tatsächlich so, wenn wir ein Bibelstudium machen und uns wirklich stille Zeit nehmen, sich vertiefen, mehrere Übersetzungen nehmen, ja, da kann ich viel, viel tiefer auch reingehen. Das ist absolut so. Die Frage ist nur, können wir argumentativ das eine gegen das andere ausspielen? Und ich behaupte, absolut nicht. Und ich möchte euch einfach jetzt ein paar Gründe auch nennen, warum es so wichtig ist, dass ihr an den Bibel- und Gebetsstunden teilnehmt auch. Zum einen, Gottes Wort lehrt Gemeinschaft und nicht Individualismus. Diese Aussage, die Bibelstunde bringt mir persönlich nichts, sie zeugt von was? Das ist eine absolute, ich-bezogene ja, Beurteilung der Lage. Mir persönlich bringt es nicht so viel, also lasse ich das. Wir sollten vielmehr die Frage stellen, was trage ich persönlich dazu bei, ja, dass die Bibelstunden wirklich zum Segen werden, dass eine gegenseitige Erbauung auch stattfindet. Wisst ihr, so in den Gesprächen mit den Geschwistern ist es so, dass jemand sagt, Mensch, ich freue mich, dass du einfach da bist. Und das ist tatsächlich so, allein eure Anwesenheit in den Bibelstunden, das signalisiert auch den Geschwistern, es ist gut, ja, da ist eine gewisse Beständigkeit da. Sie kommen, sie haben ein gewisses Interesse und allein die Anwesenheit, das erfreut schon auch die anderen. Ohne dass man überhaupt auch ein Wort vielleicht mit dem anderen gewechselt auch hat. Dann kann es natürlich viel, viel weiter gehen. Ihr könnt euch doch bei dem öffentlichen Gebet beteiligen. Das kostet natürlich auch Überwindung, ja. Es ist leichter, vielleicht mit Freunden zu beten, etwas schwieriger in der Jugendstunde und wahrscheinlich noch schwieriger in der Bibelstunde oder am Sonntag. Aber wisst ihr, wir müssen uns auch hier doch in gewisser Weise auch üben. Das gehört doch alles auch zu dem Dienst auch dazu. Wir können Zeugnisse sagen. Das heißt, unsere persönlichen Erfahrungen, die ihr wirklich im reichen Maß doch mit Gott auch macht. So in den Jugendstunden, wie viele Zeugnisse kommt da? Da freue ich mich immer auch sehr darüber. Aber wir können genau diesen Teil in die Bibelstunde reinbringen und auch einen größeren Kreis von Geschwistern auch eine Freude bereiten. Sie ermutigen auch damit. Wisst ihr, allein die Begegnung mit den Geschwistern, der Händedruck, die Umarmung, das bedeutet uns gegenseitig so viel. Wir haben die Möglichkeit, nach der Bibelstunde vielleicht in ein Gespräch zu gehen und ja, uns austauschen, sich stärken, vielleicht Trost auch zu geben. Das alles entgeht im Prinzip auch uns, wenn wir nicht die Bibelstunden besuchen. Und wisst ihr, wir dürfen nicht die Nachfolge so betrachten, dass wir sagen, ja, wir sind ja unter den Jugendlichen und es reicht soweit, ja. Sondern Gemeinde, es ist, wenn junge Menschen mit Älteren eben zusammen auch gehen und gemeinsam auch da Gott dienen. Ich habe ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer und er sagt so, danken wir nicht täglich für die christliche Gemeinschaft, in die wir gestellt sind, so hindern wir Gott, unsere Gemeinschaft wachsen zu lassen. Also er geht nochmal einen Schritt weiter. Ja? Er sagt nicht nur, ja, ich gehe hin und pflege Gemeinschaft, sondern dass wir sogar danken sollen. Und sieht auch hier die Ursache, dass eben Menschen von außen nicht auch dazukommen. Wisst ihr, wenn wir hier gemeinsam mit der Gemeinde die Gebetsanliegen wirklich zu Herzen nehmen, was bewegt die Gemeinde, was bewegt uns, wir können persönliche Anliegen auch weitergeben, das ist wirklich ganz, ganz auch wichtig. Was bedeutet Dienst eigentlich noch? Dienst bedeutet, dass wir Gott bitten sollen, dass er uns, ja ich sag mal, den Blick geben soll für die Arbeit, die es im Reich Gottes auch gibt. Das ist wirklich eine bewusste Bitte, ja? Herr, zeige mir bitte, was es zu tun gibt. Welche Arbeit gibt es? Gibt es vielleicht gewisse Nöte? Gib mir den Blick für meine Geschwister. Wenn jemand vielleicht traurig ist, wenn jemand niedergeschlagen ist, auch untereinander, jetzt unter euch, vielleicht braucht die Person eine Ermutigung. Das ist genau dieser Dienst, den wir auch tun sollen. Und dann noch ein ganz, ganz praktischer Dienst. Wie ist es, wenn in unsere Versammlungen Besucher kommen? Wer kümmert sich von euch? Wer hat den Blick dafür, dass man sagt, Mensch, da ist irgendwie ein Jugendlicher zur Versammlung gekommen, zum Gottesdienst. Wer ladet denn jetzt ein? Wer kümmert sich überhaupt um den? Das ist genau das, was Jesus möchte, ja, dass wir mit offenen Augen auch hier durch die Welt gehen. Und was ganz, ganz wichtig ist, meine Lieben, dass wir, wie Andreas das auch gesagt hat, in seinem Beispiel, wo er auf der Arbeit, ja, ich sag mal, in seiner Ausbildung gut auch rangenommen wurde, dass wir das verstehen, wenn wir in die Nachfolge treten, dann sind sozusagen diese ja, Jahre der Ausbildung, ja, wo wir klein anfangen, wo wir lernen, wo wir Sachen aufnehmen, wo wir persönlich im Wort Gottes gefestigt werden. Und das soll alles dazu beitragen, dass wir dann, ich sag mal, ausgerüstet sind, um tatsächlich auch nach außen zu gehen. Nach außen zu gehen und Menschen in dem Sinne, ja, zu Christus zu führen, wo wir persönlich schon Aufgaben auch im Reich Gottes auch übernehmen. Und darum, wenn ich jetzt ein Fazit auch ziehen würde, Leben für das Reich Gottes. So hat Gott einen wunderbaren Plan mit einem jeden Einzelnen von euch persönlich, aber Gott hat einen viel, viel größeren Plan mit seinem Reich, ja, mit seiner Gemeinde. Und wisst ihr, hier zu verstehen, ich sozusagen als kleines Licht darf in Teil etwas ganz, ganz Großen auch sein. Ich darf sozusagen die Mission meines Meisters teilen, ja. Ich darf hier persönlich heranwachsen und ich darf dazu beitragen, wie wir das in der Animation auch gesehen haben, dass die Grenzen des Reiches Gottes immer erweitert auch werden. Und das wünsche ich, meine Lieben, wirklich für uns als Jugend, ja, dass wir nicht nur zu Christus kommen, sondern dass wir unser persönliches Leben Gott übergeben, Gott weihen, dass wir ganz bewusst diesen Schritt des Dienstes wirklich suchen und verstehen, das ist die Zubereitungszeit für mich. Gott möchte mich später gebrauchen. Gott segne uns alle. Amen.